Geduld ist das Aushalten und Ertragen von unangenehmen Situationen. Ich habe Stefan versprochen, dass ich nicht länger als anderthalb Minuten hier vorne stehe und nichts mache. Ich werde noch darauf eingehen. Aber es war sehr interessant und das ist, habe ich schon öfter erlebt. Wenn wir in einer Gruppe zusammen sind und nicht das passiert, was wir erwarten, dann hat jeder so seine Reaktion. Die einen fangen an, mit ihrem Nachbarn zu reden, die anderen sitzen da und lächeln einfach nur. Aber man versucht, diese Stille, in der nichts passiert, irgendwie zu füllen, zu überbrücken. Geduld in einer schnelllebigen Zeit ist etwas, was man zu Recht als Tugend bezeichnen kann, aber Geduld ist eigentlich durch die Geschichte der Menschheit immer wieder etwas gewesen, was wir Menschen brauchen. Darum hat es mich eigentlich fast nicht verwundert, als ich die Abstimmung gesehen habe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass über 90 Leute an der Abstimmung teilgenommen haben. Das war echt gut. Also ich glaube 56 Leute online und der Rest hat schriftlich teilgenommen. Und weit über die Hälfte der Leute haben bei Jesus in die Lehre Geduld und Vertrauen angekreuzt und als erste Lektion für sich persönlich ausgewählt. Und da das eine Lektion ist, die ich natürlich selber lernen muss, predige ich auch hier wieder nicht zu euch als jemand, der euch hier etwas beibringt, sondern als jemand, der selber Lernender ist. Geduld und Vertrauen als eine Lektion, die Jesus uns näher bringt, ist sehr, sehr wichtig. Denn bei Jesus in die Lehre gehen, das war so die erste Überschrift dieser kleinen Reihe, ist etwas, was unser Leben bereichert. Und Jesus als unseren Lehrmeister bedeutet, dass er uns in die Lehre, also in eine Ausbildung nimmt, die im Leben und aus der Beziehung zu ihm erst wirklich Gestalt gewinnt und diese lebensreiche Frucht in unser Leben hineinbringt. Und Jesu Art zu lehren bezieht das ganze Leben mit ein und nicht nur Lektionen, die ihr heute hört. Darum ist die Lektion von Geduld und Vertrauen etwas, wo heute der Impuls kommt, wo Gott euch vielleicht wachrüttelt, anspricht, herausfordert, ermutigt. Aber das Einleben, dort, wo wirklich Leben hervorbringt, das geschieht am Montag, am Dienstag. Und den Rest der Woche. Dort muss es mit Leben und mit Liebe gefüllt sein und erst dort entsteht es. Welche Lektion ist bei dir gerade dran? Vielleicht ist es nicht Geduld und Vertrauen. Dann musst du dich ein bisschen gedulden. Vielleicht kommt eine der Lektionen dran, die du abgestimmt hast. Aber heute geht es um Geduld und Vertrauen. Und wir schauen uns einen Bibeltext an, wo die Jünger sehr, sehr stark herausgefordert sind, Geduld zu üben. Das ist die sogenannte Sturmstillung. Und wir lesen aus Markus 4 die Verse 35 bis 41. Und wenn jemand eine Bibel dabei hat, lest gerne in eurer Übersetzung mit. Das hier ist die Basisbibel und ich lese aus Gottes Wort. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Und sie ließen die Volksmenge zurück. Und dann fuhren sie mit dem Boot los, in dem er saß. Und auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Und die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Und Jesus schlief im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte dem See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und wurde ganz still. Und Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Aber die Jünger überkamen große Furcht. Sie fragten sich, wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Ich werde diesen Text nicht aus der Auslegungsrichtung auslegen, dass wir auf Jesus schauen und das sehen, was uns dieser Text über die Wesensart von Jesus verrät. Sondern ich lege ihn in dieser Reihe aus, was sollen die Jünger hier lernen? Welche Lektion vermittelt ihnen Jesus hier? Darum auch dieser Fokus auf Geduld und Vertrauen. Denn die erste Lektion, die die Jünger hier lernen, ist, Stürme sind Teil der Nachfolge. Sie fördern Geduld und Vertrauen. Stürme sind Teil der Nachfolge. Die Jünger haben gerade Unglaubliches erlebt mit Jesus. Die Kapitel 1 bis 4 sind eigentlich voll mit Wundern und Eingreifen von Jesus. Dinge sind passiert, die sie nicht in Worte fassen konnten. Und dann kommt der erste große Lehrabschnitt von Jesus. In einer Gleichnis-Aneinanderreihung erzählt Jesus, was das Königreich ist. Er erzählt ihnen, wie es wirkt, wie es sich entfaltet, welche Frucht es hervorbringt und wie es in einem Leben Gestalt gewinnen kann. Aber Jesus erzählt es nicht nur, sondern die Art, wie er wirkt, macht den Jüngern sehr deutlich, dieses Königreich ist angebrochen, es ist da. Sie erleben die Macht Gottes, die plötzlich Raum gewinnt in dieser Welt, in ihrem Alltag. Und sie lassen die Volksmenge zurück, heißt es bei Markus. Und Markus nimmt sich hier die meiste Zeit von allen Evangelisten, um diese Geschichte zu erzählen. Markus ist normalerweise der, der so in Twitter-Form die Geschichten von Jesus erzählt, so kurz wie möglich. Aber für diese Geschichte nimmt er sich mehr Zeit als Matthäus, Lukas. Und er erzählt, wie Jesus aufbricht, dass die Jünger eine Volksmenge zurücklassen, also nach einem Hocherlebnis. Diese Fischer aus einem kleinen Dorf lassen eine Volksmenge zurück, die Jesus hinterhergegangen sind und sie waren Teil davon. Und plötzlich, und da kommt dieser starke Kontrast, nicht mehr dieses Hocherlebnis von den Menschen, der Gemeinschaft, diesem Gefühl, oh, jetzt bricht etwas los. Und plötzlich kommt der Sturm. Und es ist nicht nur irgendein Sturm. Lukas erzählt, woran es liegt. Typisch Lukas, als Naturwissenschaftler sagt er, ja, die Fallwinde kommen. Typisch für den See Genezareth. Also es entstehen Wellen auf diesem See, die in das Boot hineinschwappen. Ich bin nicht so der Mensch, der gerne auf dem Wasser ist. Also ich kann schwimmen. Vielleicht ist es auch das Trauma, wie mir Schwimmen beigebracht wurde. Ich wurde genommen und fertig. Sieh zu, wie du wieder an Land kommst. Aber ich vertraue Wasser nicht so. Aber das waren Fischer. Das waren viele von ihnen, waren Fischer, die ihr Leben lang auf dem Wasser waren. Aber die kriegen Panik, weil plötzlich Wasser in dieses Boot hineinläuft und sie schaffen es nicht, es rechtzeitig rauszuholen. Und die Boote damals waren nicht sehr tief. Das heißt, wenn da Wasser reinkam, passierte es sehr schnell, dass die sanken. Da war keine Küstenwache. Da war kein Smartphone mit einem schnellen Anruf und Hilfe wäre gekommen. Das war Lebensgefahr, das war bedrohlich. Sie hatten plötzlich keine Kontrolle mehr über das, was passiert. Und dann die Frage an Jesus, dann wenden sie sich endlich an Jesus. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Stürme, und hier hake ich ein, Stürme sind Teil der Nachfolge. Sie gehören dazu. Die Jünger lernen diese Lektion hier am eigenen Leib. Wie geht es dir, wenn du zurückblickst auf die letzten Stürme, die du durchlebt hast? Hast du sie als Lektion von Gott angenommen? Oder bist du innerlich immer noch so ein bisschen bitter, traurig oder vielleicht auch wütend auf Gott, weil er diesen Sturm in deinem Leben zugelassen hat? Vielleicht wirfst du Gott innerlich vor und sagst, Gott, diesen Sturm habe ich nicht verdient. Die Jünger auch nicht. Stürme verdienen wir uns nicht. Sie gehören dazu. Sonne und Regen scheint über Gerechten und fällt über Gerechten genauso wie über den Gottlosen. Stürme gehören zum Leben dazu. Sie gehören zur Nachfolge dazu. Und ich kann es nachvollziehen, dass es manchmal Stürme gibt, die uns wirklich innerlich auseinanderreißen. Weil sie etwas aufrütteln in uns. Denn das ist ja die Sache. Ein Sturm, eine Krise rüttelt uns plötzlich durch. Und das haben wir in der Pandemie sehr, sehr deutlich wahrgenommen. Wir hatten ja alles unter Kontrolle. Gerade wir Deutschen, wir haben ja wirklich alles unter Kontrolle. Ich komme aus der tadschikischen Kultur, dort kann man 5 Grad sein lassen. In Deutschland ist alles minutiös geplant, alles ist unter Kontrolle. Und dann kommt plötzlich so ein kleines Virus und alle Pläne, die wir uns gemacht haben, greifen plötzlich nicht mehr. Panik entsteht. Aber vielleicht war es nicht die Pandemie, vielleicht war es eine eigene Erkrankung, wo du plötzlich merktest, meine Kraft reicht plötzlich nicht mehr aus. Ich komme dagegen nicht mehr an. Eine Situation auf der Arbeit, die du durch deine Fähigkeiten, durch deine Kraft, durch deine Weisheit nicht mehr regeln kannst. Beziehungen, die zerbrechen und du kannst nichts mehr machen. Und das ist so ein tiefer Einschnitt in dein Leben, dass du nicht genau weißt, wie damit umzugehen ist. Ich möchte dir Mut machen und sagen, der Sturm, in dem du vielleicht auch gerade jetzt drin bist, nicht jeder von uns ist gerade in einem Sturm, vielleicht verarbeitest du gerade noch den letzten oder bereitest dich auf den nächsten vor, weil du da die Wolken am Himmel siehst. Stürme gehören dazu. Und die Art, wie wir Stürme interpretieren und das, was im Sturm passiert, entscheidet darüber, wie wir durch den Sturm kommen. Das sehen wir gleich bei den Jüngern. Sie haben unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Wenn du also verletzt und traurig darüber bist, dass der letzte Sturm dir so zugesetzt hat, dann bleib nicht allein damit. Es gehört dazu. Und Jesus hat dich in diesem Sturm niemals verlassen. Es war Teil der Nachfolge, es war Teil seines Rufes an dich. Darum gehe hin zu diesem Jesus und kläre das mit ihm. Sei offen, lege es ihm hin, auch deine Frustration, auch deinen Ärger, auch deine Wut. Denn Jesus hat dich in die Lehre genommen und vielleicht wollte er dir etwas durch den Sturm beibringen. Stürme sind nicht nur Teil der Nachfolge, sondern sie führen dazu, dass unsere Geduld auf die Probe gestellt wird. Aber Geduld, wie sie uns hier vorgestellt wird, ist gegründet auf Vertrauen auf Jesus, der mit im Boot sitzt. Also Geduld, wenn die Bibel über Langmut, über Geduld, über das Ausharren spricht, dann ist es nicht nur eine menschliche Fähigkeit, sondern gegründet in dem Vertrauen, dass der lebendige Gott an meiner Seite ist. Und diese Lektion müssen die Jünger hier lernen. Denn wir sehen im Bibeltext, die Jünger sind in Panik. Sie schöpfen Wasser, es läuft voll und Jesus schläft im Boot. Wie das genau, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich bin ja schon echt ein tiefer Schläfer. Ich habe in Tadschikistan so einige Erdbeben verschlafen, also richtige Erdbeben. Also mein Cousin hat mit mir im selben Zimmer geschlafen, der war schon draußen auf dem Hof. Ich habe geschlafen. Aber einen Sturm, wo Wasser ins Boot läuft, zu durchschlafen, das erfordert schon echt viel Ruhe. Und Jesus schläft und die Jünger kommen mit der Situation, mit dem Sturm nicht klar und sie konfrontieren ihn damit und sagen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Sie haben eine Interpretation parat. Warum ist Jesus so ruhig? Wir scheinen ihm egal zu sein. Ihm scheint es egal zu sein, dass wir hier draufgehen. Sie sagen nicht, oh, du hast ja keine Kraft, den Sturm zu stillen. Das ist nicht der Vorwurf, den sie machen. Sie sagen nicht, bist du etwa machtlos dem Sturm gegenüber? Das ist nicht der Vorwurf. Der Vorwurf ist, wenn du der Messias bist, sind wir dir egal? Spielen wir unser Schicksal, nicht nur unser Schicksal, sondern auch das andere Boot. Spielt das für dich keine Rolle? Eine krasse Anklage, oder? Aber ich finde es schön, dass Sie hier so ehrlich sind. Denn kennt ihr diesen Gedanken auch? Dass wenn man in einer Krise ist, man durchgeschüttelt wird und nicht Ein- und Ausweis, dass man sich innerlich fragt, Gott, siehst du mich überhaupt? Nimmst du mich überhaupt wahr? Nimmst du meinen Schmerz, mein Leid, meine Zweifel? Nimmst du das wahr oder übersiehst du mich? Es gibt ja noch die fromme Version davon, die ich lange Zeit geglaubt habe. Gott hat bestimmt etwas Besseres zu tun. Er, der Herr über das Universum, der Schöpfer des Alls. Was jucken ihn meine Probleme? Ich bin doch nicht wichtig genug, dass Gott sich dieser Probleme annimmt. Was ist deine Taktik im Sturm? Wie gehst du mit dem Sturm um? Wie gehst du mit der Situation um, wenn nichts passiert? Eben als ich still war, merkte ich, wie einige mit dieser unangenehmen Situation umgingen. Sie redeten kurz, lächelten, es war noch eine recht heitere Atmosphäre. Aber vielleicht kam innerlich, warte mal, wofür bezahlen wir den da vorne? Doch nicht, dass er jetzt hier einfach steht und seine Zeit absteht. Der wird ja fürs Predigen bezahlt. Euer mangelndes Vertrauen mir gegenüber, weil ihr mich noch nicht gut kennt, führt dazu, dass eure Geduld nicht sehr weit ist. Wenn Bastian Meyer sich hier hingestellt hat, mit dem habt ihr viel längere Erfahrung. Und dadurch, weil ihr ihn länger erfahren habt, längere Beziehungen mit ihm hattet, ist euer Vertrauen in ihn ein ganz anderes als in mich. Und ich habe euer Vertrauen und eure Geduld schon echt strapaziert. Ich mit dem Online-Abstimmen, einige sagten, Johann, mutig, so ist es halt. Ihr habt mich berufen, jetzt habt ihr mich. Aber Geduld entsteht durch Vertrauen. Aber manchmal ist es schwer, im Sturm wirklich Vertrauen aufzubringen. Und so nehmen wir uns manchmal andere Lösungen, die nach Geduld aussehen. Oder wir rechtfertigen sie fromm, um den Sturm irgendwie auszuhalten. Und dafür nehme ich ein Bild zur Hand, was nicht ich gemalt habe, sondern ganz kurz, bevor ich zum Bild gehe. Jesus fragt, warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Und wortwörtlich steht hier, wo ist euer Vertrauen? Also, wo ist euer Glaube? Bedeutet nicht, glaubt ihr nicht, dass ich in der Lage bin, hier den Sturm zu stillen? Das ist nicht die Frage. Nicht das Fürwahrhalten von Tatsachen, sondern wo ist euer Pisteuo? Wo ist euer Glaube, der vertraut, der sich hingibt, der abgibt? Denn das bedeutet dieses Wort durch das Neue Testament hindurch. Nicht das Fürwahrhalten, sondern das hingebende Vertrauen. Wo ist das? Warum ist das verloren gegangen? Und was hat den Platz genommen? Denn jedes Mal, wenn eine Lücke entsteht, wird es durch etwas anderes gefüllt. Und wir sehen bei den Jüngern, ist das die Frustration. Sind wir dir egal? Das hat den Platz vom Glauben eingenommen. Der Künstler Rembrandt hat ein wunderschönes Bild über diese Sturmstillung gemalt. Ich weiß, ihr kennt es nicht so gut. Man kann es online sehr, sehr gut nachgucken und sehr groß machen. Ich werde jetzt einige Details zeigen. Denn er zeigt hier die unterschiedlichsten Personen auf diesem Boot. Wahrscheinlich waren weniger auf dem Boot tatsächlich, weil das eher so ein Boot aus der Zeit von Rembrandt ist und nicht aus der Zeit von Jesus. Aber so ist das halt bei Kunst, es ist immer zeitgebunden. Aber Rembrandt schafft es, die unterschiedlichsten Facetten darzustellen. Wir sehen auf der einen Seite die Männer, die an den Rudern mit dem Wind und mit dem Sturm ringen. Das ist ihre Art, mit dem Sturm umzugehen. Sie raffen die Segel, sie versuchen, sie zusammenzufalten, weniger Angriffsfläche und so weiter. Der Mann hinten am Ruder, man sieht seinen verbissenen Ausdruck und er versucht, das Ruder gerade zu halten, damit das Ruder läuft. Und ich erlebe gerade in Deutschland und im Lipperland habe ich gemerkt, ihr seid echt tatkräftig. Ihr schafft unglaublich viel. Das ist, meine Frau und ich sitzen manchmal zu Hause und wir denken, boah, meine Güte, ey, ich kriege richtig Komplexe, weil hier so viel gearbeitet wird. Puh, wie werde ich diesem Anspruch gerecht? Aber das ist eine Riesenstärke. Aber es gibt manchmal Stürme, da wird unser Handeln keinen Fortschritt bringen. Es ist wichtig zu sehen, wann ist es dran zu handeln, wann ist meine Verantwortung da und wann ist es dran, mich an Jesus zu wenden. Und diese Weisheit kann uns nur in und aus der Beziehung zu Jesus gehen. Und heute ist zum Beispiel einer dieser Tage. Wir wählen. Das ist unsere Verantwortung. Du bist Teil dieser Gesellschaft. Also hast du eine Verantwortung für diese Gesellschaft. Auch mit deiner Stimme. Kreuzchen setzen. Ganz einfache Tat. Kein Kraftakt, aber eine Gewissensentscheidung. Und dann hoffen und vertrauen, dass Gott führt und lenkt. Und dass er die Geschichte lenken wird, wie er es in seinem Wort versprochen hat. Aber es gibt Krisen, da können wir durch unsere Tat nichts mehr hinzufügen. Als mein Vater krebskrank wurde, gab es Methoden und Sachen, die wir machen konnten. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt mussten wir einfach die Hände offenlegen und sagen, Gott, wir können nichts mehr tun. Und wir können nur noch vertrauen, dass du es gut meinst. Und auch diese Personen zeigt uns Rembrandt. Ich weiß, den sieht man so schlecht. Es gibt einen, der sitzt nur apathisch da. Der ist abgewandt. Der guckt nur noch zu Boden. Der hat sich dem Sturm ergeben. Der ist bereit zu sterben. Und das ist das andere Extrem der Leute. Es gibt einen, und das ist der hier im Roten, der erbricht sich über die Reling. Auch das passiert manchmal beim Sturm. Stürme sind manchmal einfach nur zum Kotzen. Sie machen etwas mit uns und sie machen uns kaputt. Rembrandt ist hier ganz ehrlich. Und einer betet, den sieht man auch sehr schlecht, das tut mir leid. Ihr seht den hellen, dann kommt der blaue, das ist übrigens Rembrandt selbst, der hat die Angewohnheit, sich in seine Bilder selbst hineinzumalen. Und dann sitzt einer daneben und er betet. Und ich habe mich gefragt, als ich das Bild betrachtet habe, zu wem betet er? Jesus sitzt vor ihm. Denn die anderen reden mit Jesus. Er betet, beschwört irgendeine Macht. Auch das ist manchmal eine Taktik. Wir denken, dass Gott irgendwo ist und übersehen, dass er mit im Boot ist. Auch wenn der Vorwurf, den die Jünger Jesus machen, echt hart ist, machen sie eine Sache richtig. Sie gehen mit dem, was in ihnen ist, zu Jesus. Sie versuchen nicht selbst das Ruder herumzureißen. Sie versuchen nicht einfach da zu sitzen und zu warten, bis das Wasser das Boot in die Tiefen reißt. Nein, sie gehen zu Jesus. Und müssen Vertrauen ganz neu lernen. Und Jesus fragt, warum habt ihr solche Angst? Und vielleicht stellt er dir diese Frage heute, jetzt. Warum hast du solche Angst? Wo ist dein Vertrauen? Was hat den Platz vom Vertrauen eingenommen? Versuchst du gerade jetzt oder hast du es vielleicht im letzten Sturm versucht, mit eigener Kraft zu schaffen? Und bist auch vielleicht darüber müde oder sogar bitter geworden? Vielleicht hast du den letzten Sturm einfach nur ertragen. Hast dich alleingelassen gefühlt. Und machst innerlich Gott eigentlich die Anklage, du hast mich im Stich gelassen. Weil du vergessen hast, dass Jesus mit im Boot saß. Wenn du im Sturm drin bist, jetzt gerade, dann möchte ich dich ermutigen, schau auf Jesus im Boot. Wenn du im Sturm bist, bist du nicht wirklich lernbereit. Das sind wir nicht. Im Sturm geht es ums Überleben. Aber wenn du gerade nicht im Sturm bist, dann bereite dich auf den nächsten vor, denn er wird kommen, garantiert. Verinnerliche, dass Jesus bei dir mit im Boot sitzt. Er ist da. Nicht, weil du es dir verdient hast, sondern weil er es versprochen hat und weil er diese Zusage erkauft hat durch seinen Tod. Er ist durch seinen Geist gegenwärtig. Er sitzt bei dir im Boot. Er schläft nicht.
Du bist ihm nicht egal. Das Kreuz ist der größte Beweis dafür, dass du, deine Geschichte, Jesus nicht egal sind. Weil er es nicht mit ansehen konnte, dass die Macht der Sünde dein Leben so durchrüttelt, dass du irgendwann endgültig von ihm getrennt bist. Jesus sitzt bei dir mit im Boot. Die Frage ist, die du beantworten musst, gibt es etwas, was dein Vertrauen in ihn ersetzt hat? Wo du quasi einen Ersatz gesucht hast, der eigentlich wie eine billige Kopie ist. Geduld ist das Vertrauen auf Jesus im Boot. Diese Art von Geduld will Jesus uns lehren. Aber wie geht das? Ganz praktisch. Das ist der letzte Punkt. Vertrauen wächst organisch, also natürlich in Beziehung. Vertrauen wächst aus Beziehung und in Beziehungen und daraus entsteht Geduld. Geduld ist eine Frucht von Vertrauen. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass Jesus bei mir ist, dass er mich hält und wenn ich das oft genug erlebt habe und im Sturm mich daran erinnere, dann kann ich selbst im größten Sturm schlafen. Denn das hat Jesus vorgemacht. Jesus fragt, wo ist euer Glaube? Und er zeigt, wo sein Glaube ist. Sein Glaube ist bei Gott, seinem Vater. Denn er schläft mitten im Sturm. Nicht nur, weil er der Sohn Gottes ist und weil er wusste, wie die Geschichte ausgeht. Das ist zu einfach. Weil er wusste, wer sein Vater ist und weil er wusste, wer er ist und dass er immer in der Hand des Vaters ist. Jesus lebt uns vor, wie wir Kinder sein können. Er vertraut darauf, dass er getragen ist, weil er seit Ewigkeiten an wusste, dass Gott treu ist. Weil er in einer Beziehung lebt, in der er weiß, dass Gott zu seinem Wort steht und er die Macht hat, dem Sturm Einhalt zu gebieten. Jesus lädt uns damit ein, ihn neu kennenzulernen. Denn das bewirkt es, was die Jünger hier erleben. Die Jünger erleben hier nicht nur ein Wunder, sondern sie lernen diesen Jesus neu kennen. Sie lernen kennen, dass Jesus die Macht hat, dem Wellen und dem Wind zu gebieten. Denn daraus entspringt plötzlich die Furcht. Sie erkennen, Jesus steht auf und gebietet dem Wind und sagt, sei still und es passiert. Und sie merken, wow, so ist Jesus eigentlich. Und das ist das Größte, was du nach jedem Sturm eigentlich mitnehmen kannst. Dass du Jesus ein Stück weit näher kennenlernen kannst. Jeder Sturm bringt uns in Panik hinein, aber hoffentlich führt er uns am Ende dazu, dass wir Gott näher kennenlernen. Ich möchte euch eine Beispielgeschichte von einer Freundin von uns erzählen. Ich nenne sie mal Daisy. Daisy ist Mutter von 4 Kindern und ihr Mann war selbstständig und hatte eine Selbstständigkeit in den Sand gesetzt. Also hat Daisy eine neue Firma für ihren Mann gegründet, war Geschäftsführerin und damit haftbar. Doch auch diese Firma lief nicht gut. Und das Mitspracherecht war nicht so fair, wie es vorher abgesprochen war. Das führte dazu, dass man sehr nah in die Insolvenz ging und Daisy plötzlich Angst bekam. Nicht nur um ihre Existenz, sondern auch um die Existenz der Kinder. Rechnungen konnten plötzlich nicht mehr bezahlt werden. Das alltägliche Leben war echt erschwert. Und weil Daisy eine gute Freundin ist, haben wir uns regelmäßig einfach zum Beten, zum Lobpreis getroffen. Und sie klagte immer wieder ihr Leid. Und dieser Sturm schüttelte sie wirklich durch, weil sie merkte, sie hat an vielen Stellen keine Handhabe mehr. Sie kann nichts machen. Und wir haben gebetet. Wir haben das Leid geklagt, wir haben miteinander geweint und Gott immer wieder diese Sachen gebracht. Plötzlich eröffnete sich ein Beruf, den sie nicht im Blick hatte. für den sie sich noch nicht mal qualifiziert sah. Aber meine Frau und ich und auch andere machten ihr Mut, weil wir sahen, oh, Gott bereitet da etwas vor. Es war nicht nur irgendwie eine billige Notlösung, sondern es sorgte für Sicherheit. Und sie fing diesen neuen Job an, Beamtenstatus sogar in Aussicht, aber die Insolvenz und mögliche Verfahren, die aus der Insolvenzverschleppung vielleicht hervorkommen könnten, loderten immer wieder im Hintergrund. Und so kam immer wieder ein neuer Sturm, ein neuer Kläger. Und immer wieder kam ein Sturm auf. Und immer wieder gingen wir miteinander ins Gebet und erinnerten sie dran, Gott ist da. Halt dich an ihm fest. Er hat dich diesen Weg geführt, er wird es weitermachen. Schau zurück an die Dinge, die er schon gemacht hat. Vergiss nicht, was er getan hat. Erst diese Woche habe ich mit ihr noch telefoniert und sie erzählt, ja, wieder ein neuer Brief gekommen. Und sie merkt, Panik steigt hoch, neue Wellen kommen. Aber sie sagt, irgendwie bin ich ruhig. Weil ich gemerkt habe, Gott hat bis hierher gewirkt. Er hat mich bis hierher getragen, er wird es irgendwie auch weitermachen. Es ist nicht alles gut, sie muss Verantwortung übernehmen, muss gewisse Dinge abschließen. Aber sie erlebt, wie Gott Dinge führt. Sie redet mit ihren Vorgesetzten auf der neuen Arbeitsstelle ganz offen über dieses Insolvenzverfahren. Sie geht hin und erzählt ihnen, was passiert. Und normalerweise würden Arbeitgeber sagen, oh, so jemanden holen wir uns nicht ins Haus. Im Gegenteil. Sie wird auf Schulungen geschickt, sie wird für den Beruf komplett vorbereitet. Sie hat absolut hohes Ansehen und sie sitzt da und denkt, warum passiert das? Weil Jesus mit im Boot sitzt. Wenn der Sturm dich durchrüttelt, verzweifle nicht, sondern schau auf den, der im Boot sitzt. Und zwar nicht nur alleine. Ich wünsche dir Freunde, denn Desi hat auch uns oft daran erinnert, wie dieser Jesus ist. Als wir Probleme mit der Geburt unserer Jungs hatten, hat sie uns daran erinnert, was Gott alles gemacht hat und was er alles versprochen hat. Ich wünsche dir Freunde und ich lade dich ein und fordere dich ein Stück weit heraus. Suche dir Freunde, die so eine Art von Freundschaft mit dir leben. Die dich an diesen Jesus erinnern. Was er schon alles gemacht hat. Dass er der Herr über Wind und Wellen ist. Weil wenn man selbst im Sturm ist, vergisst man das manchmal. Menschen, die mit dir vor den Thron Gottes gehen, bei Gott klagen, mit dir vor Gott weinen, aber dich auch dorthin führen, wo die Liebe Gottes dein Herz erfüllt. Paulus schreibt darüber an Rom mit folgenden Worten. Er spricht über diese Liebe, die ausgegossen ist, die wir empfangen haben, nicht verdient haben. Und er sagt, aber nicht nur das, also diese Liebe, die wir verdient, die wir geschenkt bekommen haben. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Paulus ist hier kein Masochist. Er sagt nicht, oh, Leid ist super toll, freut euch über das Leid. Er sagt, selbst in diesem Leid können wir uns darüber freuen, dass wir geliebt sind. Denn das Leid lehrt uns, standhaft zu bleiben. Leid hat eine Lektion für uns. Standhaft zu bleiben, Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Und die Bewährung lehrt uns zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Diese Art von Hoffnung, von Vertrauen wünsche ich dir. Dass wenn der nächste Sturm kommt, du nicht verzweifelst, sondern ermutigt hervorgehst. Weil der Heilige Geist die Liebe des Vaters in dein Herz ausgießt. Und das ist ein ganz praktischer Schritt. Beginne deine stille Zeit doch mal mit Nichtstun. Mit Stille. Einfach zu sagen, Gott, hier bin ich. Und du bist auch hier. Gerade brauche ich einfach deine Liebe. Du hast mir versprochen, dass du sie hineingießt durch deinen Heiligen Geist. Mach es. Darum bitte ich dich. Sich beschenken lassen von diesem Vater. Zu wissen, dass er im Boot ist, wird uns in Stürmen helfen. Das ist eine Lektion. Mit Freunden in diese Gegenwart gehen. Offen, ehrlich sein vor Gott. Nicht irgendwie fromm verpacken, sondern ehrlich sein. Auch wenn es hart ist, auch wenn es wirkt, als ob du deinen Glauben verloren hättest. Es ist wichtiger, dass du ehrlich bist und von Jesus korrigiert wirst, als wenn du eine Fassade aufrecht erhältst und am Ende hinter dieser Fassade deinen Glauben verlierst. Denn das ist das, wozu uns Jesus hier einlädt und auffordert. Vertrauen, das aus der Beziehung zu ihm wächst, dass er es gut meint, dass er mitgeht. Und das ist auch das, worum es gleich in dem nächsten Lied geht. Und ich lade euch ein, dass ihr es als Bekenntnis singt, wenn ihr es euch vergegenwärtigen müsst, wenn ihr es ganz neu im Glauben bekennen müsst. Ich traue auf dich. Ich bin im Sturm und ich traue auf dich. Vielleicht ist es aber auch etwas, was dir in Erinnerung gerufen werden muss. Du bist mein Zufluchtsort. Bei dir, nur bei dir finde ich Schutz. Nicht in meiner Kraft, nicht in meinen Möglichkeiten. Du bist mein Zufluchtsort. Ganz gleich, welche der beiden Dinge gerade für dich wichtig sind, nutze dieses Lied nicht nur als ein Programmpunkt, sondern als deine Antwort auf das, was Gott dir vielleicht in dieser Predigt gesagt hat. Gott segne dich dabei. Amen.